Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Ein Bühnenstück nach dem Roman von Sibylle Berg über den Irrsinn des neoliberalen Kapitalismus am Berliner Ensemble, die selten aufgeführte Oper Intermezzo von Richard Strauss über die Mühen des Ehelebens und eine Gedenkfeier, gespickt mit Kunst und Emotionen für den im Februar verstorbenen Intendanten der Berliner Volksbühne René Polisch. Und wir erinnern an den Filmregisseur Michael Verhoeven, der im Alter, Sie haben es gerade in den Nachrichten auch gehört, von 85 Jahren gestorben ist. 1938 in Berlin geboren, war Verhoeven nicht nur über viele Jahrzehnte hinweg ein erfolgreicher und viel arbeitender Regisseur, er war auch Filmproduzent und Arzt und der Ehemann von Senta Berger. In seinen Filmen arbeitete er sich mehr als 50 Jahre lang am Nationalsozialismus und anderen gesellschaftspolitisch relevanten Themen seiner Zeit ab. Ein kritischer Mahner, der mit seinem künstlerischen Schaffen aufrütteln und verändern wollte. Er selbst formulierte das so.
Wahrscheinlich ist es so, dass ich doch in meinen Anschauungen eher zu einer Minderheit gehöre. Und dass es eh wurscht ist, was ich mache, werde ich immer irgendwie anecken.
Ja, da blitzte sicherlich ein wenig leicht britisch gemeintes Understatement auch durch. Über sein filmisches Schaffen sprechen möchte ich jetzt mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus. Wofür steht Michael Verhoeven? Mit welchen filmischen Leistungen wird er uns in Erinnerung bleiben?
Ja, man muss vielleicht erstmal sagen, Michael Verhoeven kam ja aus einer Schauspielerfamilie. Er hatte übrigens 1954 einen wirklich berührenden Auftritt als 15-, 16-Jähriger in das fliegende Klassenzimmer. Und seine Schauspielereltern, die haben sich mit ihm für lange Zeit überworfen, weil er eben sich dann, Sie haben es schon gesagt, entschlossen hat, Medizin zu studieren. Er war Arzt, der praktizierte wirklich jahrelang als Chirurg, bevor er dann Regisseur wurde. Und der Arztberuf, also der Dienst am Menschen, das hat ihn geprägt, auch als Regisseur. Man kann wirklich sagen, dass Verhoeven vielleicht der radikalste Humanist seiner Regisseursgeneration war.
Ja, da haben Sie ja vielleicht schon so einen Faden aufgenommen. Für welche filmischen Stoffe interessierte er sich denn besonders? Waren das vor allem Geschichten, die sich mit der NS-Zeit beschäftigten oder auch andere Themen?
Man kann schon sagen, ja, dass er sich vor allem darin in seinem wirklich radikalen Humanismus treu geblieben ist. Er hat sich immer wieder mit den Verdrängern der deutschen Geschichte angelegt. Zum Beispiel 1982 drehte er den Film Die Weiße Rose. Das war eine bewusst nüchterne, fast dokumentarische Darstellung dieser jungen Menschen, die ihren Widerstand gegen den Faschismus ja mit dem Leben bezahlt haben. Und im Abspann stand damals, dass die Todesurteile gegen die Mitglieder der Weißen Rose, dass die nie aufgehoben wurden. Und damals forderte das Auswärtige Amt Michael Verhoeven auf, diesen Zusatz zu streichen für offizielle Aufführungen im Ausland. Und er hat sich da geweigert. Und er hat 1990 zum Beispiel den Film Das schreckliche Mädchen gedreht mit Lena Stolze in der Rolle einer Schülerin, die die faschistische Vergangenheit ihrer Kleinstadt ja recherchiert, aufarbeiten will und als Nestbeschmutzerin behandelt wird. Und Michael Verhoeven hat immer wieder fürs Fernsehen gedreht und man muss sagen, er hat eigentlich die freieste, schönste, unkonventionellste Frauenfigur erfunden, die es je im deutschen Fernsehen gegeben hat, nämlich die schnelle Gerdi in der gleichnamigen Serie. Da wurde diese wunderbare Taxifahrerin gespielt von seiner Ehefrau Senta Berger.
Ja, mit der war er fast 60 Jahre verheiratet, eine Verbindung, mit der beide ja auch die Filmbranche über Jahrzehnte hinweg sicherlich geprägt haben. Was war Ihnen bei der filmischen Zusammenarbeit denn wichtig?
Ich glaube, die deutsche Filmbranche, die war von diesem Paar, das ja in keine Schublade gepasst hat, von Anfang an bis zuletzt überfordert. Also ein Autorenfilmer und ein Hollywood-Star, der Aufwühler und Aufklärer und seine schöne Frau, die großartige Schauspielerin, Liebling des Boulevards. Und die beiden haben 1965, vor 60 Jahren, ihre gemeinsame Firma gegründet, Sentana. Und sie haben damit dann auch dieses Kinogen an ihre Kinder weitergegeben. Simon Verhoeven, den Regisseur, und Luca Verhoeven, den Produzenten. Und ich glaube, diese Mischung aus Herzenswärme und künstlerischer Freiheit, das war das wichtige Projekt der beiden.
Lassen Sie uns vielleicht noch ganz kurz zurückkommen auf dieses Anecken, wie er es selber bezeichnete. Vielleicht wird das ganz deutlich im Jahr 1970. Da hatte er diesen recht experimentellen Anti-Vietnam-Kriegsfilm Okay gedreht, als Wettbewerbsbeitrag auf der Berlinale laufend. Und das hatte dort für einen richtigen Skandal gesorgt. Warum? Der Wettbewerb musste, glaube ich, sogar abgebrochen werden.
Ja, man muss erst mal sagen, Eva Mattes spielt ja damals die Vietnamesin Phan Thi in dem Film Okay, die von einer Gruppe gelangweilter, verrohter Soldaten begrapscht, misshandelt und vergewaltigt wird. Und das war ja sozusagen beruht der Film auf einem realen Verbrechen. Und der Jurypräsident der Berliner damals, das war George Stevens, ein US-amerikanischer Regisseur, und der empfand diesen Film als anti-amerikanisch und wollte ihn aus dem Wettbewerb buxieren, kann man sagen. Und die Jury zerstritt sich dann darüber, total. Andere Filmemacher zogen ihre Filme zurück in Solidarität mit Verhoeven. Die Jury trat komplett zurück. Die Berlinale wird zum ersten Mal in ihre Geschichte abgebrochen. Ich fand es immer ungerecht, dass Okay, dieser große Film von Michael Verhoeven, dass der durch den Skandal berühmt wurde und nicht durch seine formale und wirklich schauspielerische Wucht.
Der Filmemacher, Produzent und Drehbuchautor Michael Verhoeven ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Und darüber sprach ich mit Katja Nikodemus. Vielen Dank. Ebenso groß war die Trauer, als vor 2 Monaten bekannt wurde, dass der Intendant und Dramatiker René Polisch im Alter von 61 Jahren völlig überraschend gestorben war. Polisch gilt als einer der wichtigsten Theaterkünstler der Gegenwart. Er hat das Theater der Postdramatik geprägt, das sogenannte Diskurstheater erfunden und seine Theorieschleifen immer mit großer Unterhaltung verknüpft. Gestern haben sich nun viele seiner Weggefährten von ihm verabschiedet, mit einer großen Feier an der Berliner Volksbühne, die er die letzten Jahre geleitet hat. Schmeiß dein Ego weg und feier, was du liebst, hieß der Abend, angelehnt an den Titel eines Polisch-Stücks. Die Theaterkritikerin Barbara Behrendt war dabei und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was war das nun, eine Gedenkfeier mit vielen Reden oder eine Hommage an die Kunst von Polisch?
Ja, es war eine Hommage mit viel Kunst und viel Liebe, aber ohne große Reden und auch ohne Sentimentalität. Also diese Gratwanderung bei aller Zärtlichkeit dann aber nicht ins Pathos abzurutschen, das hat die Volksbühne wirklich gut hingekriegt. Es sollte eine Feier des Lebens sein und am Nachmittag wurde im Foyer schon ein Ballroom veranstaltet. Das kommt aus der afro- und lateinamerikanischen LGBTIQ-Plus-Community. Da treten Gruppen in so einer Art Voguing gegeneinander an, so ein Posen in Wahnsinnskostümen. Und abends ging es dann erst auf die große Bühne. Und dort wurden einige Szenen aus Polischs Texten gespielt, mit denen Polisch in seinen Gesellschaftsanalysen dann plötzlich so ganz klar verstehbar wurde. Martin Wuttke zum Beispiel, der hatte aus dem Stück Schmeiß dein Ego weg einen Monolog über den Gedanken als reine Meinung performt und zitiert: Man hört nur Dialoge, aber keine Gedanken. Und es endet dann bei Endstation Meinung, auch so ein Bonmot. Und dazu kommt dann noch so ein Satz: Es gibt nicht ein bisschen Theater, du kannst mir ja auch nicht nur ein bisschen deine Telefonnummer geben. Das war wirklich sehr schön und ein bewegender Moment, auch als Fabian Hinrichs dann den Song Streets of Burladelphia aus dem legendären Abend Kill Your Darlings singt, wo es heißt: Das reicht doch nicht, da fehlt doch was. Und diese Sätze, die werden dann natürlich zu Liebeserklärungen an Polisch selbst.
Wer ist denn an diesem Abend von den vielen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern Polischs noch aufgetreten und wer hat zugesehen?
Ja, es haben auch KünstlerInnen, mit denen Polisch eng verbunden war, ihre eigene Kunst gezeigt. Die Choreografin Florentina Holzinger hat mit ihrer nackten Matrosencrew gesteppt. Auch Constanza Makras hat eine Tanznummer beigesteuert. Und die jungen TänzerInnen von der Flying Steps Academy, die haben so einen atemberaubenden Hip-Hop-Tanz hingelegt. Dirk von Lotso von Tokotronic hat gesungen. Da hat sich dann eben auch gezeigt, was Polischs Arbeit noch ausmacht, nämlich die Vernetzung mit KünstlerInnen aus allen Altersgruppen. Also das große Team, für das sich, so hat es Florentina Holzinger dann ganz trocken erzählt, Polisch wie Jesus himself geopfert hätte. Also es war eine wirklich beschwingte Revue aus Songs, Tanz, Drama, Slapstick, eben auch Liebeserklärung mit vielen Kulturmenschen natürlich. Vor mir saß der Berliner Kultursenator Joe Giallo. Eigentlich dachte ich so, hätten noch mehr Menschen wie Giallo dabei sein müssen, die Polischs Arbeiten gar nicht so gut kennen, weil man hier so gut vorgeführt bekommen hat, wofür Polisch eigentlich steht. Also zum Beispiel auch das Hinterfragen von Authentizität und Repräsentation auf der Bühne mit dem Auftritt einer lebendigen, authentischen Kuh, die dann ins Publikum mit ihren Glotzaugen blickt und Sophie Reuss und Katrin Wichmann und Christine Groß da wirklich die Show stiehlt. Und der Kultursenator ist übrigens auch direkt angesprochen worden von der Band 1000 Roboter. Die hatte nämlich gedichtet: Ich hoffe, was alles an diesem Haus geschieht, auch der Kultursenat versteht.
Ja, apropos Kultursenator, wie geht es denn jetzt weiter an der Volksbühne? Hat Giallo dazu etwas gesagt?
Also die Gespräche mit der Kulturverwaltung sollten jetzt eben nach der Gedenkfeier geführt werden. Spekuliert wird aber natürlich schon lange. Das Gerücht, das ich so für einigermaßen wahrscheinlich halte, ist, dass Matthias Lilienthal Interimsintendant wird, übergangsweise. Lilienthal wäre da eine ganz gute Wahl. Er kennt das Haus, er hat das Hau in Berlin geleitet und die Münchner Kammerspiele. Er ist ein super Profi. Was danach passiert, ist halt schwierig zu sagen. Also die Ansprüche an die Volksbühne liegen natürlich unfassbar hoch. Man will, dass von hier das Theater quasi neu erfunden wird. Deshalb finde ich, sollte es eigentlich gerade niemand aus dem etablierten Betrieb, wie zum Beispiel der Regisseur Nicolas Stehmann sein, der jetzt öfter genannt wird, der für sein politisches und wokes Theater ja gerade im bürgerlichen Zürich geschasst worden ist. Florentina Holzinger ist als Name auch im Umlauf. Furiose Choreografin, der alle Konventionen eigentlich wurscht sind. Vielleicht sollte es aber dann trotzdem eher KünstlerInnen von außerhalb sein, die vom Ruf der Volksbühne eben nicht so schnell gelähmt werden. Aber am wichtigsten ist doch, dass der Kultursenator, der ja selbst keine große Theaterexpertise hat, das nicht alleine im Hinterzimmer entscheidet. Es braucht unbedingt eine unkonventionelle Findungskommission, die er aber allem Anschein nach noch nicht hat. Also ein Alleingang von Joe Giallo könnte da ziemlich nach hinten losgehen.
Die Berliner Volksbühne nahm Abschied von ihrem verstorbenen Intendanten René Polisch. Und darüber sprach ich mit Barbara Behrendt. Es gibt nicht nur ein bisschen Theater, heißt für den Theaterregisseur Kai Voges vor allem, technisch aufzudrehen. Dass das im Berliner Ensemble möglich sein würde, erst Anfang des Monats hatte die Sprinkleranlage des BE Teile der Bühnentechnik massiv beschädigt, damit hatte vor kurzem wohl noch kaum jemand gerechnet. RCE, Remote Code Execution, ist die Theaterversion des vor 2 Jahren erschienenen Romans von Sibylle Berg, technisch hochaufwendig inszeniert. Von Kai Voges, der das Ganze auf schlanke 1,25 Stunden zusammengeschnurrt hat. Dafür aber eine kleine Herrschar von sogenannten Digitalartisten beschäftigt. Eberhard Spreng.
Die Bühne ist eine einzige Projektionsfläche und in sie eingelassen ist ein wabenförmiger Spielraum, in den das fünfköpfige Ensemble durch 4 Zugänge auf- oder absteigen kann. Wir dürfen uns also vorstellen, dass da außerhalb unseres Sichtfeldes noch unzählig viele andere dieser Zellen sind. Ein Blick in die Unendlichkeit der Wiederholung. Wir sehen eine Menschheit im Bienenmodus, eingefangen in ein fremdbestimmtes Verhaltensprogramm.
Die unfassbare Menge an realen und gefälschten Informationen.
An Schwachsinn, Brutalität.
Und die Geschwindigkeit,
mit der die alten Gesellschaftsordnungen verschwanden
und durch irgendwas ausgetauscht wurden,
versetzten die Bevölkerungen in permanente Erregung.
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 Erregung. Erregung.
Beschäftigt waren sie in Großraumbüros mit der Programmierung dessen, was sie unnütz machen würde.
Alle 5 Performerinnen und Performer stecken in schwarzen Anzügen und exekutieren zu präzis choreografierten Gesten eine Sprachpartitur, die Regisseur Kai Voges und Sibylle Baschung aus dem dystopischen Romanmonster der Sibylle Berg herausdestilliert haben. 11 Digital Artists, wie das Programmheft sie nennt, haben dafür das visuelle Rahmenwerk entworfen. Das pulst, swingt und flimmert in kaleidoskopischer Brechung um die zentrale Wabe. Mal sind es 3D-animierte Muster, dann moderne Stadtansichten, später auch Straßenkämpfe mit Bildern von Menschen, in denen Comic und realistische Darstellungen ineinander übergehen, Körperformen zerfließen und sich neu zusammensetzen. In diesem animierten Wimmelbild ist die Masse Mensch zu einer plastisch verformbaren Materie geworden. Ein Stoff, der mit den Datenströmen und digitalen Regelsystemen verschmilzt, die von globalen Technologiekonzernen beherrscht werden.
Der wichtigste technische Teil der Massenmobilisierung, einen überwachungssicheren Kommunikationskanal für die Verbreitung von Propaganda.
4 Computer-Nerds wollen das digitale Überwachungs- und Unterdrückungssystem mit den eigenen Mitteln hacken und entwickeln die RCE-App, eine Art Netzwerk zur Vorbereitung von Desinformation und zur Manipulation der Geldströme und Lieferketten. Die App soll den Systemzusammenbruch und die globale Revolution vorbereiten. Eine smarte Influencerin rät zum Download.
WhatsApp, boring. Signal, boring. Das Allerschlimmste, Facebook Messenger. Das machen wir nicht mehr. Das ist vorbei, Leute. Denn jetzt kommt der geile Scheiß. Alles, worauf wir seit Jahren gewartet haben. Checkt das aus. Die RCE-App.
Diese Szene ist als Video zu erleben. Die Bühne wird immer wieder zur Projektionsfläche eines suggestiven, hypnotischen Bilderstroms. Sibylle Bergs dystopischer Roman strotzt von Worten wie Geofencing, Deepfake oder Dark Patterns. die von aktuellem Digitalsprech durchsetzte Literatur streift mit grimmiger Metaphorik Themen wie den Abbau der Sozialsysteme, Verelendung, Umweltzerstörung, Rechtsruck und Autokratie. Sie will den systemischen Irrsinn einfangen und eigentlich so alles, was die Kritik des Neoliberalismus schon seit Jahrzehnten zu bieten hat. Kai Voges gelingt es allerdings, all das auf 72 Minuten herunterzubrechen und in der Verschmelzung von Bild und Ton in ein Gesamtkunstwerk zu bündeln, dessen Elemente wie ein Uhrwerk präzise ineinandergreifen. Deshalb wird den Akteurinnen und Akteuren der Sprechrhythmus ihres Oratoriums per Ohrhörer vorgegeben. Asynchronitäten duldet diese Bühneninstallation nicht. Es ist also letztlich das Regelwerk der Musik, das über diesem digitalen Welttheater den Taktstock schwingt. RCE Remote Code Execution ist das, was der Titel verspricht. Ein Zukunftsmusical, das wie von außerhalb getaktet ist. Ein Theater, das sich technisch und ästhetisch ganz seinem Thema unterwirft. Es wirkt, als wäre es, einmal programmiert, von Menschen nicht mehr zu stoppen. Solchermaßen fusioniert mit medialen Bildwelten sah man Theater noch nie.
Sibylle Bergs Remote Code Execution in einer Inszenierung von Kai Voges am Berliner Ensemble, vor uns gesehen von Eberhard Spreng. Und aus dieser dystopisch-digitalen Welt geht es jetzt fast genau 100 Jahre zurück. Zu dieser Zeit reist der Hofkapellmeister Storch zu einem Engagement nach Wien. Das führt zu Friktionen mit seiner Ehefrau. Am Ende aber retten sich beide aus der Krise. In den 1920er Jahren war es durchaus modern, nicht mehr auf mythische oder antike Stoffe zurückzugreifen, sondern auf Alltägliches. Das tat Richard Strauss in seiner Oper Intermezzo durchaus und gab damit Einblicke in sein eigenes Eheleben. Regisseur Tobias Kratzer hat bereits die Oper Arabella auf die Bühne gebracht. Nach Intermezzo soll dann noch Die Frau ohne Schatten als dritter Teil der Chronologie folgen. Gestern Abend war an der Deutschen Oper Berlin Premiere und unser Musikkritiker Uwe Friedrich war dabei. Uwe Friedrich, wieso begeistert sich ein 44-jähriger Opernregisseur für eine selten gespielte Strauss-Oper, dessen Stoff mit seiner belanglosen Handlung noch ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein scheint, oder?
Na, vielleicht, weil eben dieses im Grunde doch Belanglose ja auch unser Alltagsleben ist, wenn wir denn mal ehrlich sind. Genau das, was Richard Strauss damals wollte, nämlich den Ehealltag zu schildern, das kann ja jeder, der in einer Beziehung war oder ist, dann doch nachvollziehen, diese Situation mit vielleicht doch mal relativ unbegründetem Streit, der sich dann doch als auf einem Missverständnis basiert, erweist und dann rauft man sich wieder zusammen und es gibt diese schöne Lehre aus dem Ganzen, dass es ja doch eine glückliche Ehe sei, wenn man sich nicht allzu oft sieht und das würde ich ja sofort unterschreiben. Es ist außerdem natürlich Teil einer Trilogie, die sich mit der Ehe als Konzept auseinandersetzt. Arabella ist dieses sehr reaktionäre, die Frau ordnet sich unter und es gibt so ein bisschen magisches Denken drin. In der Frau ohne Schatten wird es ins Märchenhaft Humanistische geweitet und jetzt eben die Alltagskomödie.
Ja, das kann man 2024 nicht mehr so stehen lassen. Wie gelingt es Tobias Kratzer denn, die Oper ins Heute zu holen? Und gelingt ihm das?
Er lässt es im heutigen Berlin spielen, ganz eindeutig. Wir sehen Videos, wo dieser Kapellmeister auf dem Weg zum Flughafen durch Berlin fährt im Taxi. Das Taxi haben wir vorher auch schon gesehen, wo der Taxifahrer seine Mühe und Not hat, mit den vielen Koffern die zu verstauen. Dann gibt es zwischendurch eine Szene, wo die Frau, die ihren Liebhaber oder eigentlich in der Oper den Aspiranten gefunden hat, sie spielt so Rollen aus anderen Richard Strauss-Opern durch, zieht immer wieder die Kostüme an. Beim Notar tritt sie im Elektra-Kostüm auf mit Beil und schwingt das. Das sind so recht selbstreferenzielle, schon ganz witzige Momente, die sich aber doch als draufgesetzt erweisen, weil diese ganzen Emotionen, durch die die gehen und die Selbstironie von Richard Strauss ihn weniger interessiert, Tobias Kratzer weniger interessiert. Er macht einen in meinen Augen riesigen Fehler, dass er nämlich diese sich anbahnende Affäre, vor der eigentlich Frau Christine zurückschreckt, dann wirklich im Bett enden lässt, die vollziehen den Ehebruch. Kann man machen, aber dann bricht natürlich die ursprüngliche Dramaturgie des Stücks vollkommen zusammen und Tobias Kratzer gibt keine Antwort darauf, wie sich denn das Stück dann verändern würde. Also dieser starke Eingriff bleibt in der Luft hängen.
Überzeugt Sie die Oper denn musikalisch? Es kam ja im Vorfeld zu nicht weniger als 6 Umbesetzungen.
Wirklich überzeugt hat mich Philipp Jekal als der Hofkapellmeister, der Bariton, und Maria Bengtsson ist für meinen Geschmack doch etwas zu schrill in diesen hysterischen Ausbrüchen. Wir hören sie mal streiten.
Schimpf doch nicht wieder, bis sie dir alle davonlaufen. So, gute Mädels, findest du nicht so bald wieder? Du hast ein Zutrauen zu dir, einen Leichtsinn, bei dem Zweifel. Aber die Schirrerei, das Suchen, das Allern, einen Sommer hast du zu viel können.
Philipp Jekal hier als der Hofkapellmeister Robert Storch. Er ist der Einzige, bei dem man wirklich den Text versteht. Alle anderen singen weitestgehend unverständlich. Das ist ein echtes Problem, man muss die ganze Zeit mitlesen. Und Donald Runicles, der das dirigiert, macht es auch relativ pauschal. Das Tempo stimmt, aber für die Ironie, für den Farbenreichtum dieser Partitur bleibt mir doch sehr vieles im Ungefähren und im Breiigen.
Schade. Die selten gespielte Oper Intermezzo ist gerade in einer Inszenierung von Tobias Kratzer an der Deutschen Oper Berlin zu sehen. Uwe Friedrich gab uns einen Einblick in den Abend. Und im Studio ist jetzt Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen.
Ja, gestern haben wir bei Kultur heute berichtet über das Erinnerungskonzept Kolonialismus, das sich die Stadt Berlin gegeben hat. Darin ist festgelegt, wie Berlin mit seiner Vergangenheit als deutsche Hauptstadt des Kolonialismus umgehen will und wie in der Zukunft an diese Geschichte erinnert werden soll. Die offizielle Vorstellung war dann am Abend im Haus der Kulturen der Welt und dabei gab es Proteste gegen, so sahen es jedenfalls die pro-palästinensischen Demonstrierenden, den Kolonialismus der Gegenwart. Mehrfach wurde die Veranstaltung unterbrochen. Es gab Buhrufe, aber auch Applaus und Vermittlungsversuche und erst nach sehr langer Zeit wieder Ruhe. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die auch bei der Vorstellung des Konzepts dabei war, die sagte, solche Proteste gehörten zur Demokratie. Aber solche Proteste, gerade bei der Vorstellung eines Erinnerungskonzepts für den deutschen Kolonialismus, die zeigen natürlich auch, wie kontrovers die deutsche Geschichte und die Verantwortung, die daraus resultiert, gerade diskutiert werden. Und dass es da sehr unterschiedliche Blicke gibt, die bis zu einer Gleichsetzung historischer Verbrechen deutscher mit der gegenwärtigen Politik in Israel reichen. Erinnerungskultur ist eben auch Erregungskultur. Wir bleiben im Feld der Erregungskultur und wenden uns den Toiletten zu. Berliner Museumsbesucher müssen weiterhin nach Männern und Frauen getrennte Toiletten aufsuchen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat heute mitgeteilt, die bauliche Umsetzung geschlechtsneutraler WCs bei den laufenden Bauprojekten sei geprüft worden. Die Projekte seien aber schon zu weit fortgeschritten. Pilotprojekt für geschlechtsneutrale Toiletten soll jetzt das Pergamonmuseum werden, das frühestens 2037 wieder eröffnet wird. Bis dahin also weiter binäre Geschäfte in den Berliner Museen. Um gesellschaftliche Debatten und deren Schieflagen ging es auch dem französischen Regisseur Laurent Conté, der gestern im Alter von 63 Jahren gestorben ist. Mit seinem Film Entre le Mur, der deutsche Titel hieß Die Klasse, gewann er 2008 beim Festival in Cannes die Goldene Palme. Der Dokumentarfilm erzählt mit vielen Laiendarstellern vom multikulturellen Alltag einer Schule in Paris. Das Festival in Cannes würdigte Laurent Contés kohärentes und humanistisches Werk, mit dem er zu einem gesellschaftlich relevanten Kino beigetragen habe, in der festen Überzeugung, der Film könne Wege verändern. Wege verändern kann auch die Architektur und das nicht nur im materiellen Sinne. Wer in guten Räumen lernt, der lernt auch, was gute Räume sind und das kann das Leben verändern. Ein gutes und nun ausgezeichnetes Gebäude ist das neue Studierendenhaus der Universität in Braunschweig von den jungen Berliner Architekten Gustav Düsing und Max Hacke. Es bekommt den wichtigsten europäischen Architekturpreis, den Mies van der Rohe Award.
Wir schaffen jetzt Raum für die Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.